Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Wald aktuell mit euren Zuschriften. Und ich sitze mal wieder am Forsthaus-Schreibtisch und gucke raus in eine verschneite Landschaft. Das ist einfach schön. Das gibt schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Meine Frau und ich haben uns neulich unterhalten und sagten, so richtig Weihnachtsstimmung haben wir noch nicht. Ne? Also irgendwie gefühlt ist der Sommer gerade erst zu Ende gegangen oder der Herbst. Und da hilft so ein bisschen Schnee dann schon, die richtige Stimmung zu bekommen. Und wir haben halt das Glück, dass wir hier knapp 500 Meter hoch sind in der Eifel. Und das Wetter ist meistens so wie bei der Vorhersage für 600 Meter Höhe. Also nochmal 100 Meter höher, also noch kälter. Früher hat man zu der Eifel ja auch gesagt, Preußisch-Sibirien. Und Klimawandel hin oder her, es schneit hier halt immer noch. Zum Glück nicht mehr ganz so viel wie früher, logischerweise, aber ich genieße das jetzt einfach mal. Die Sonne scheint so ein bisschen, ein paar Wölkchen am Himmel und ich schaue mir jetzt mal eure Zuschriften an und wir fangen an mit Nils. Also ich werde das nicht in aller Ausführlichkeit alle E-Mails machen, die sich dann wiederholen in Bezug auf alte Folgen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel nochmal einen Hinweis auf die Kaffeegeschichte, die euch anscheinend wirklich total beschäftigt, finde ich auch ganz lieb, dass ich so viele Tipps bekomme zu dem Thema Kapselkaffee. Ne? Und da gibt es eben auch nochmal Hinweise, das war ja nur wegen der Maschinenreparatur, dass ich das mal kurzzeitig in Anspruch genommen habe. Ansonsten nehmen wir ganz normale Bohnen. Gut. Tim, du hast mir einen interessanten Artikel geschickt und zwar mit Vorschlägen von Professor Schellenhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, ne, so heißt es, glaube ich. Mal gucken, ist denn der korrekte Name? Steht hier irgendwo. Na, ist ja auch wurscht, ihr wisst, was ich meine. PIK abgekürzt. Und dieser Professor Schellenhuber, der wird als Experte rauf und runter zitiert mit dem Bauhaus der Erde. Also es heißt, hier steht es Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ja, du warst doch richtig. Und der hat von Wald offenbar überhaupt keine Ahnung, denn der möchte, dass mehr mit Holz gebaut wird und wird zum Beispiel gefragt, haben wir genug Holz, um daraus ganze Städte zu bauen? Da sagt er definitiv. Und das entspricht nicht den Tatsachen. Ne? Also das steht, wir haben genug nachwachsende Biomasse, müssen nicht einmal Holz von anderen Kontinenten importieren und so weiter und so fort. Und wir können die durch die Bewirtschaftung auf den Klimawandel vorbereiten. Also das funktioniert nicht. Es funktioniert in Deutschland schon lange nicht mehr. Deutschland ist, abgesehen von diesen Riesenkahlschlägen, wo man borkenkäferbefallene Bäume abräumt, dann hat man natürlich immer besonders viel Holz auf einmal. Aber abgesehen davon ist Deutschland davor Nettoimporteur gewesen. Und wenn man das jetzt noch steigert, muss man ja noch mehr importieren. Also das entspricht nicht dem, was an Daten verfügbar ist. Und er sagt zum Beispiel, wir brauchen Gebäude aus Holz, Bambus, Hanf, Stroh und Lehm mit modernem Design. Und da fragt der Interviewer, hört sich so an, als müssten wir dafür unsere Wälder abholzen. Darüber hat auch lange mit Robert Habeck gesprochen. Und was viele nicht bedenken, wenn ein Baum wächst, speichert er Kohlendioxid, aber nur bis er reif ist. Wenn er stirbt und verrottet, gibt er das Treibhausgas wieder größtenteils in die Atmosphäre zurück. Also muss ich unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften, Bäume rechtzeitig ernten und in Balken, Bretter und Möbel verwandeln, weil wir das Kohlendioxid damit über Jahrhunderte speichern. Das ist Quatsch. Und zwar sagt das die Bundeswaldagentur, also das war davor, das war die Aussage von Schellenhuber, aber wir können in langlebigen Produkten offenbar keinen CO2 speichern, weil der CO2-Speicher in langlebigen Produkten, also Häuser, Möbel und so weiter, hat seit den 1990er Jahren sogar abgenommen. Also die Bundeswaldagentur weist auch diese langlebigen Produkte, diesen Holzspeicher aus. Und der ist, obwohl wir mehr Holz verwenden als früher, auch für langlebige Produkte, hat der abgenommen, der Produktspeicher. Das heißt auf gut Deutsch, die Sachen kommen schneller auf den Müll, als wir sie nachbauen. Selbst Häuser übrigens. Also das, was Schellenhuber da macht, ist meines Erachtens Fantasie pur. Also vielen Dank für den Artikel. Schade, dass so jemand die Politik berät. Daniel, du beschreibst ein typisches Problem, was wir in Plantagenwäldern haben, also besonders Kiefernplantagen, aber auch Eichenplantagen. Da breitet sich die spätblühende Traubenkirsche aus. Ist übrigens wichtig zu sagen spätblühende, weil es gibt ja auch eine heimische Traubenkirschenart. Die spätblühende, die aus Nordamerika kommt, diese Traubenkirschenart, die wird von Wildtieren nicht gerne gefressen, bleibt also häufiger stehen und breitet sich deswegen aus. Und in Plantagen übrigens, nicht in den intakten alten Laubwäldern, da ist viel zu dunkel für diese Baumart. Die möchte man also wieder loswerden, okay. Aber das klappt nicht richtig. Die wird vergiftet, die wird geringelt, die wird mit Planierraupen abgeschoben, mit Pferden rausgerissen. Und du fragst jetzt, ist es nicht auf Kahlschlägen besser, der Schatten von diesen Traubenkirschen, als gar kein Schatten? Ganz klar, Daniel, also bevor da gar nichts wächst, dann lieber die spätblühende Traubenkirsche. Und die bekommt man auch nicht weg durch immer mehr Management, sondern durch immer weniger Management, nämlich indem man wieder heimische Wälder zurückkommen lässt. Dann wird die rausgedunkelt. Das kann aber ein paar Jahrzehnte dauern. Die Geduld muss man dann schon haben, wenn man ein Ökosystem ramponiert hat. Fabian, du hast eine ganz andere Frage. Finde ich übrigens toll, was ihr für unterschiedliche Fragen habt. Heute, glaube ich, ganz besonders bunt. Und zwar fragst du, aus welchen Gründen werfen alte Eichen in unseren Wäldern teilweise das Laub erst im Frühjahr ab und halten es den Winter über noch fest? Das hängt mit dem Lernvermögen von Bäumen zusammen. Wenn die keine schlechten Erfahrungen mit Sturm oder Schneebruch gemacht haben, das passiert ja besonders häufig, wenn man die Blätter dran lässt. Also vielleicht muss ich erst mal erzählen, die Blätter bei Bäumen bleiben dann dran, wenn sie vom Winterschlaf überrascht werden. Das passiert, wenn sie die Blätter nicht aktiv abwerfen. Dazu müssen sie eine Trennschicht bilden. Das machen sie eigentlich im Herbst, wenn sie sich auf den Winter vorbereiten. Aber besonders gierige Bäume sagen, Mensch, ich halte das Laub einfach länger dran. Mir ist noch nie was passiert durch Schnee und Sturm. Da lasse ich die Blätter einfach dran. Diese große Oberfläche, auf die der Schnee dann fallen könnte. Und dann überrascht sie eben doch ein Frost oder tiefe Temperaturen. Dann gehen sie in den Winterschlaf und können sich quasi nicht mehr ausziehen und behalten diese braunen Blätter den ganzen Winter über dran. Also solange sie die schlechte Erfahrung nicht machen, tun sie das. Wenn sie die machen, dann ändern zumindest viele Bäume ihr Verhalten und werfen dann rechtzeitig ab. Also diese Eichen haben offensichtlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Hans-Peter, du beziehst dich nochmal auf die Folge mit den Outdoor-Klamotten und auch hier nochmal auf die Wolle, also dass es da verschiedene Qualitäten gibt, weil ich ja gesagt habe, für mich ist das kratzig, ich mag das nicht. Und du empfindest die eben als sehr angenehm und kuschelig. Ja, also ich habe da schon alles Mögliche ausprobiert. Wir hatten früher auch selber Schafe. Ich finde das kratzig. Also abgesehen davon versuche ich ja, soweit es geht, vegan unterwegs zu sein. Unterwegs, wenn ich draußen, wenn ich Zug fahre und so weiter, dann mache ich das auch vegetarisch, weil es halt so kompliziert ist. Aber so insgesamt möchte ich das insgesamt ein bisschen zurückdrängen. Das wäre also auch noch ein Grund. Aber nochmal, bis jetzt hat jede Wolle auch auf der Haut gekratzt. Und Frank, deine E-Mail geht auch nochmal um den Kaffee, aber es geht ein bisschen in eine andere Richtung, finde ich eigentlich auch ganz cool, dass du mal ausgerechnet hast oder mal überdacht hast, mit Bezug auf Kaffeemaschinen, was ist am nachhaltigsten? Und du hast da recherchiert. Und die Nespresso-Kapsel ist deiner Meinung nach gar nicht wirklich schlechter als der doppelte Espresso aus einem normalen Siebträger. Und dann hast du genau ausgerechnet, wie viel dieses eine Gramm Aluminium CO2-Fußabdruck hat und so weiter und so fort und wie viel Kaffee man tatsächlich braucht. Und die Gesamtbilanz auch zum Aufheizen der Maschine und so weiter, wenn man das alles zusammenrechnet, dann schneidet die tatsächlich nicht schlechter ab, diese Kapsel. Finde ich spannend, ne, weil solche Themen sind häufig super, super komplex. Ne? Also auch nochmal danke für diesen Hinweis, dass man einfach mal grundsätzlich über Dinge nachdenkt, die auf den ersten Blick vielleicht anders sind, als wenn man sie mal sauber durchdenkt. Edwin, du hast nochmal einen Vorschlag für eine Podcast-Einladung mit dem Wolfsforscher und Filmer Sebastian Körner. Ja, kann man sicher mal machen. Ich glaube, der hat sich auch schon mal bei uns gemeldet. Also mal schauen, wann wir das machen. Thema Wolf, da tut sich ja gerade was. Ne? Unser schwarzer Metzger, ne? So wird ja, glaube ich, der Landwirtschaftsminister von dem Herrn Söder genannt, Parteikollegen, der bereitet ja gerade die Abschusserleichterung für Wölfe vor. Das machen wir vielleicht mal beim nächsten Mal, weil aktuell, was da gerade so alles hinter den Kulissen passiert und eben auch vor den Kulissen. Da werden mal wieder so ein bisschen Sündenböcke, in dem Fall Sündenwölfe, gesucht. Da kann man sicher mal drüber sprechen, aber es gibt auch noch was Schönes. Du hast dir mit deiner Familie die Projektflächen in Non angeschaut, unser Urwaldprojekt. Das ist ja eine von vielen Flächen, die wir haben. Und das war traumhaft, atemberaubend schön. Das freut mich. Lieber Harald, du hast so verschiedene Links und Quellen geschickt. Da geht es wieder um das Thema, Wälder werden von CO2-Senken zu CO2-Quellen. Und da gibt es eine Studie, die bezieht sich eben auf australische, feuchte, tropische Wälder. Und man verallgemeinert das dann, das kann man natürlich nicht. Wobei in Deutschland die Wälder auch offiziell zu CO2-Quellen werden, aber laut Bundeswaldinventur ganz eindeutig deswegen, weil zu viel Holz eingeschlagen wird. Also Quelle heißt ja nicht, man denkt ja automatisch, da gast alles aus. Nee, es reicht auch bei einer Quelle, wenn man die abschöpft. Ne? Und das wird eben gemacht im deutschen Wald. Dort wird viel mehr Holz rausgeholt, als nachwächst. Und dann wird der Wald eben zu einer CO2-Quelle, weil bilanziell insgesamt weniger eingespeichert wird. Das sieht man übrigens auch sehr schön an den Werten der Bundeswaldinventur, dass die Holzvorräte pro Hektar, so wird das ausgedrückt, eben in den letzten 10 Jahren gesunken sind. Ne? Und das ist eben nicht ausschließlich die Schuld der Borkenkäfer, in Anführungszeichen, sondern das ist sogar überwiegend durch Frischholzeinschlag passiert. Also man hat den Hals nicht voll genug bekommen. Aber generell sind die Untersuchungen, darauf zieht sie auch ab, es sind keine Bodenuntersuchungen gemacht worden. Also das müsste man nochmal sehr, sehr genau nachschauen. Aber im Grundsatz stimmt das schon. Wenn die oberirdische Biomasse abnimmt, nimmt die unterirdische meistens auch in ähnlicher Größenordnung ab. Weil wenn man Bäume fällt, kommt Licht auf den Boden, der wird wärmer, dann setzt sich der Humus leichter um und CO2 gast aus. Also insofern kann man das schon darauf schließen, wenn es oberirdisch weniger wird, wird es unterirdisch auch weniger. Stefan, du fragst, in der einen Podcast-Folge, ist noch gar nicht so lange her, beim Waldspaziergang, da hat man immer den Schwarzspecht rufen gehört. Und du fragst, warum macht der einen unterschiedlichen Flug- und Sitzruf? Warum macht der das? Ne, wenn er auf Brautjagd ist, dann kann sich ja noch vorstellen, naja, aber dann trommelt er ja. Ne? Das ist quasi der Gesang der Spechte. Warum der das macht, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand weiß. Ihr könnt euch ja mal melden, falls das jemand weiß. Ich persönlich denke einfach, dass das auch zur internen Kommunikation ist. Ne? Denn viele Spechte behalten ja auch im Winter ihre Reviere bei. Und das heißt, es sind also auch, muss auch die Partnerin irgendwo in der Nähe sein, dass man sich darüber austauscht. Viele Vögel quasseln ja. Überlegt mal, wenn Spatzen zum Beispiel zusammensitzen, da ist auch ein Theater in dem Busch. Ne? Da wird sich ausgetauscht, Klatsch und Tratsch vielleicht, weiß man nicht. Und beim Schwarzspecht, ja, warum möchte der anderen mitteilen, dass der fliegt und dass der sitzt? Ich weiß es nicht, aber das machen wir Menschen auch. Vielleicht hat es ja ähnliche Gründe. Steffen, du hast eine Frage, wie, es gibt ja sehr, sehr viele Aufforstungsprojekte. Ich gehe jetzt mal ausnahmsweise mal auf Namen ein. Vielleicht mache ich das in Zukunft sogar öfter, dass ich mal meine Meinung dazu sage. Da geht es um das The Generation Forest Projekt. Das ist eine deutsche Genossenschaft, die in Panama Weideland wieder aufforstet mit ausschließlich heimischen Baumarten. Und die lokale Bevölkerung soll davon profitieren. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber es ist halt Forstwirtschaft. Ne? Also das hat mit Naturschutz meiner Meinung nach nur am Rande zu tun, weil in den tropischen Ländern gibt es ja hunderte von Baumarten und man forstet logischerweise nur einige wenige auf. Und die sollen auch wieder gefällt werden, um Holz bereitzustellen. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es ist eben kein Naturschutzprojekt, weil Naturschutz hieße, die Natur darf anschließend selber weitermachen, ohne menschliche Eingriffe. Das ist dieses Projekt ausweislich der eigenen Homepage ja gerade nicht. Trotzdem ist es ja nicht schlecht, wenn man Weiden wieder zu Wälder werden lässt. Also ist besser, der Zustand sicher besser als vorher. Aber mit Natur hat das dann natürlich trotzdem nichts zu tun. Ne? Also ist schon mal ein ordentlicher Schritt nach vorne. Aber dass man damit dann groß CO2 kompensiert, das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil Aufforstung, das kennt ihr auch hier aus den Folgen, in den ersten Jahren bilanziell mehr CO2 ausgasen, als die jungen Bäume aufnehmen. Und die werden eben später ja auch wieder abgeholzt und kommen damit, das haben wir eben schon mal gehabt, hier mit den langlebigen Produkten in Deutschland und dem Professor Schellenhuber, Diese langlebigen Produkte sind eben doch nicht so langlebig. Das heißt, das Holz wird früher oder später als Abfall dann wieder verbrannt. Also es ist ein schönes Projekt. Das macht es sicher auch ein bisschen besser. Ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz, den würde ich dort nicht vermuten. Christian, du schreibst über ein Projekt aus dem Nationalpark Kellerwald-Edersee, was ich dazu sage. Da geht es nämlich um den Einsatz künstlicher Intelligenz und solchen Aufnahmegeräten. Die haben wir übrigens auch in unserem Urwaldprojekt der Waldakademie aufgehängt. Ja, das sind so, wie heißen die, Audiologger oder sowas. Ne? Also die nehmen die Geräusche auf und können dann, die Daten werden dann gefunkt an einen Server, ne, und ich weiß gar nicht, Uni TU München, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dort ausgewertet, da können tausende von Tierarten bis hin zu Insekten automatisch festgestellt werden und man kann ein bisschen mehr die Artenvielfalt erfassen, weil die Dinger ja im Dauereinsatz sind. Also grundsätzlich finde ich das toll, wenn man Sachen so erforscht, weil mit dem, wenn man das jetzt zu Fuß machen wollte, dann bräuchte man ja Menschen, die sich mit Insekten auskennen, wieder Menschen, die sich mit Fledermäusen auskennen, wieder Menschen, die sich mit Vögeln besonders gut auskennen. Und so hängt man die Boxen raus und kann mit viel weniger Aufwand viel, viel mehr Daten erfassen und vor allem viel genauer feststellen, was ist denn da eigentlich gerade los. Also ich finde in diesem Fall den Einsatz künstlicher Intelligenz ganz hervorragend. Claudia, du hast einen kleinen Wald in, jetzt gucke ich mal gerade, in der Oberpfalz. Und da stehen vor allem Fichten, aber auch ein paar Buchen und vor 20 Jahren neu gepflanzt Ahorn. Das hört sich auch schon gut an. Und es gibt eine kleine Baumschule und einen kleinen Wald mit Speierling. Und die Frage ist, ob es ökologisch sinnvoll ist, diese Baumart, den Speierling, im heimischen Wäldern zu pflanzen. Konkret für dich auch in der Oberpfalz. Naja, die Oberpfalz ist ja auch nicht so ganz einheitlich. Das kommt drauf an, da musst du mal schauen, die Standortansprüche des Speierlings, der mag es ja schon gerne ein bisschen wärmer. Jetzt weiß ich gar nicht, wie hoch du zum Beispiel genau liegst mit deinem Waldstück. Also an sich ist das eine tolle heimische Baumart, die auch sehr, sehr groß werden kann. Also ich stand mal vor einem, der war so groß wie eine Buche. Ne? Also die können schon sehr groß werden, sind sehr selten und das schadet nicht, da mal ein paar, wenn du pflanzen möchtest, ne, braucht man ja normalerweise nicht in unseren Wäldern, aber wenn du pflanzen möchtest, da mal ein paar mit dazu zu nehmen, schadet sicher nicht. Jörg, du schreibst aus dem Südwesten der Republik, jetzt gucke ich mal gerade, worum geht es bei euch genau von der Ecke her, weiß ich es gar nicht, ist auch mal wurscht, es geht nochmal um das Thema Windkraft im Wald. Und die Energy Watch Group, und da ist eben jemand, der sich da, sehr, sehr massiv für Windkraft, egal wo, so wie du schreibst, engagiert. Und da kommen wir nochmal zum Thema Windkraft im Wald, was wir hier schon häufiger haben, was du auch als Podcast-Thema vorschlägst. Muss mal gucken, mit wem man sowas mal besprechen kann, weil der Punkt ist, Windkraftanlagen im Wald werden immer nur in Bezug auf CO2 gesehen. Also, so eine Windkraftanlage kann pro Hektar mehr CO2 einspeichern, als ein Wald pro Hektar einlagern kann. Das kann durchaus sein. Der Punkt ist, die Klimawirkung vom Wald ist ja eine ganz andere. Das ist ja so, als wenn man sagen würde, wir erhalten Buckelwale nur, weil sie CO2-Speicher sind. Sind sie ja auch. Ne? Wälder machen Wolken, Wälder kühlen. Das sind ja die Dinge, die uns im Klimawandel besonders Sorgen machen, dass es zu trocken wird und zu heiß. Und genau das dämpft Wald um Größenordnungen besser als jede Energiesparmaßnahme auf gleicher Fläche. Das heißt also, Windräder im Wald sind kontraproduktiv. Die gehören nicht in den Wald. Das kann man wirklich so pauschal sagen, solange wir nicht alle anderen Standorte ausgenutzt haben. Und spätestens dann sollten wir auch mal über das Thema Energiesparen reden. Das findet im Prinzip kaum noch statt. Das ist auch interessant. Im Moment ist es die Energiewende. Also wir wollen anders Energie erzeugen. Aber dass wir im Energieverbrauch auch massiv runter müssen, das ist gar nicht mehr das große Thema. Also wir hätten, glaube ich, genug Flächen mit einem vernünftigen Energieeinsatz, um Windkraftanlagen plus übrigens Solar, der ist ja noch deutlich ausbaufähig, wenn ich mir die ganzen leeren Dächer anschaue, plus große Batteriespeicher. In dieser Kombination bräuchte man sicher nicht an den Wald rangehen. Aber es wird immer wieder gemacht. Das ärgert dich, das verstehe ich auch sehr gut. Nico, du hast bei uns die Waldführerausbildung gemacht. Sehr schön. Und du hast zwei Sachen angesprochen. Zum einen, dass auch bei euch in Veranstaltungen dafür beworben wird, oder dass es gemacht, ist, glaube ich, bei einer Veranstaltung so gesagt worden, dass man den Wald ausdünnt, damit die verbleibenden Bäume in trockenen Sommern mehr pro Kopf sozusagen zu trinken haben, also dass sich der Wassergehalt im Waldboden auf weniger Bäume nur noch verteilen kann und diese Bäume dadurch eben pro Baum mehr Wasser zur Verfügung haben. Das ist natürlich Quatsch, wie du auch zu Recht sagst. Die Wälder werden, wenn man sie auflockert, heißer, trocknen aus. Und Wälder verbrauchen ja kein Wasser. Wälder machen Niederschläge. Ne, haben wir hier schon häufig diskutiert, dass diese Forschung, die ist ja nun bestens belegt, übrigens schon seit Alexander von Humboldt vor 200 Jahren, der hat das auch schon aufgeschrieben, es will nicht in die Köpfe der Försterinnen und Förster, aber logisch, viele von denen, so muss man es leider sagen, wollen eben auch Holz verkaufen und machen da teilweise relativ merkwürdige Begründungen. Aber du hast noch was ganz anderes, das haben wir hier so noch nicht gehabt. Und zwar, du schlägst es vor, ob ich das mal hier im Podcast einen Aufruf starten kann, weil in der Gemeinde, jetzt schaue ich mal gerade, in Straubenhardt ein neuer Förster oder eine Försterin gesucht wird und ihr sucht einen Förster oder eine Försterin mit Weitblick und Vernunft und nicht einen Forstwirtschaftssoldaten oder Soldatin. Sehr schön. Also, wenn sich irgendjemand berufen fühlt und die Qualifikation hat, in Straubenhardt Förster oder Försterin zu werden, könnt ihr euch gerne melden. Ich kann dann, aber bitte nur ernstgemeinte Bewerbung. Die leite ich dann gerne an den Nico weiter. Die nächste E-Mail kommt von Fung. Fung, du hast eine Frage oder einen Vorschlag, ob wir nicht mal Folgen dafür nutzen können, wissenschaftliche Studien etwas genauer zu beleuchten und einzuordnen, ob sie zum Beispiel peer-reviewed sind, also unabhängig begutachtet, seriös veröffentlicht sind, wie gut die Methodik ist und ob es dazu schon ausreichend weitere Evidenz gibt. Und als Beispiel, wie man sowas einordnet, hast du einen Artikel von Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig, die unter anderem Quarks und so weiter macht. Für dich ist der Artikel schlüssig und du hättest keine besseren Argumente, um ein Bewusstsein oder Schmerzempfinden bei Pflanzen zu begründen. Also den Artikel, den du geschickt hast von Quarks. Ne? Also Quarks, muss ich sagen, habe ich häufig was zu kritisieren, weil die Sachen eben nicht tief genug sind. Also dieser Artikel ist gerade ein Beispiel, dass es nicht so doll ist. Ich lese mal daraus vor, die letzten, also zwei Sätze von so einem Abschnitt, da geht es um Schmerzempfinden. Also es braucht ein Organ, das diese Schäden, diesen Schaden auch als negative Erfahrung deuten könnte. Beim Menschen übernimmt das Gehirn diese Rolle. Über das Rückenmark gelangt die Information zum Gehirn und wird erst dort als Schmerz wahrgenommen. Eine solche Struktur gibt es bei Pflanzen nicht. Bäume und andere Pflanzen reagieren also tatsächlich auf Verletzungen, aber Schmerzen empfinden sie dabei nicht. Das ist wissenschaftlich mindestens sehr fragwürdig, wenn nicht sogar falsch. Die erste Person, die das wörtlich geschrieben hat, dass Pflanzen ein Gehirn haben, war Charles Darwin. Und das wird auch universitär untersucht. Und diese Wissenschaftsjournalistin kennt offensichtlich nicht sämtliche Studien dazu, sämtliche Veröffentlichungen. Und Charles Darwin hat das übrigens schon vor 145 Jahren akribisch untersucht. Das hätte man eigentlich finden können. Also für mich ist dieser Artikel ein Beispiel dafür, wie gerade nicht tief recherchiert wird. Aber es ist ja auch kein wissenschaftlicher, sondern ein journalistischer Artikel. Und wenn man dann schreibt, Pflanzen können keinen Schmerz empfinden und es gibt deutliche Hinweise aus der Forschung, dass sie es sehr wohl können, dann hätte man mindestens sagen müssen, ich kenne keine Studie dazu. Dann heißt es einfach, entweder ich habe die nicht gefunden oder es gibt wirklich keine. Aber das auszuschließen, das müsste man ja dann beweisen können. Und ja, also es sind mehrere Fehler drin, schon in diesem kurzen Absatz, wo ich sagen würde, also das ist gerade ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Es ist sehr aufwendig, solche Artikel quasi zu zerlegen. Also es geht ja, um Studien und nicht um wissenschaftliche Artikel. Da wäre das einfach zu sagen, hier so wie bei dem Social hier von Quarks, wo man sagt, hey, das ist sehr unvorsichtig geschrieben. Aber um Studien zu sezieren, also wir machen sowas, auch bei der Waldakademie, aber ich glaube, das ist langweilig. Also ich glaube, es ist wirklich langweilig, weil da sind so viele Fachausdrücke drin. Ich kann es ja mit meinem Team diskutieren, ob wir das mal in einer Folge machen. Das muss aber dann eine wirklich knackige Studie sein, wo man sagt, wow, da kommen Sachen raus. Oder eben, da kommen Sachen raus, die nicht nachweisbar sind und die völlig falsch interpretiert werden. Muss ich mal überlegen, ob und wie wir das machen. Werden wir in der nächsten Teambesprechung mal mit aufnehmen, lieber Funk. Florian, du hast eine Frage zu Waldumbauprojekten. Ich picke mir mal eins raus, was du gezeigt hast, nämlich von den Landesforsten Niedersachsen. Da kann man mit anpacken, wenn sie Kiefern- und Fichtenplantagen umbauen. Da halte ich gar nichts davon. Also gerade bei den niedersächsischen Landesforsten, da hat Ein ehemaliger Förster von denen, der Karl Friedrich Weber, der hat zum Beispiel auch ein tolles Facebook-Profil, Waldwahrheit heißt das, der hat das mal, wenn ich es richtig erinnere, von den letzten Jahren mal zusammengestellt, was dort aufgeforstet worden ist bei den Landesforsten, also im eigenen Wald, tatsächlich überwiegend Nadelbäume, also oder nicht heimische Bäume überwiegend. Das heißt also, die bauen den Wald eben gerade nicht so um, wie man es, wenn man es überhaupt machen wollte, sollte. Also ihr wisst ja, ich denke, dass Wald das auch alleine kann. Und auf der Seite, wo man, da steht zum Beispiel, dafür sucht das Forstamt Nienburg Förderer, Sponsoren und wird für alle, die selbst Hand anlegen wollen, Mitmachaktionen anbieten. Und unter anderem sieht man ein Foto, wo Mitarbeitende der Landesforstverwaltung vor dicken, gefällten Buchen stehen. Und man sagt, Leute, ich glaube, mich beißt ein, was weiß ich. Ich würde jetzt gar kein passendes Tier ein, was ich verunglimpfen könnte. Ich will keine Tiere verunglimpfen. Also man schlägt alte Buchen ein und sagt, hey, wir wollen mehr Laubwälder haben. Da hat jemand bei euch nicht aufgepasst und aus Versehen vielleicht die Wahrheit abgebildet auf dieser PR-Seite. Ihr wolltet doch gerade zeigen, wie man hin zu alten Laubwäldern kommt. Ah, ich sehe auch gerade, ja, da sind auch noch Flächen. Stimmt, da sieht man abgeräumte Kahlschlagflächen und da sind tatsächlich gefällte Laubbäume drauf auf diesen baumfreien Flächen. Das gibt's doch gar nicht. Also da liegen Birkengefällte zum Beispiel, ne? Naja, also ich halte davon nichts, aber okay, dann weißt du schon mal Bescheid. Niedersächsische Landesforsten, bitte dort keine Aufforstungsprojekte unterstützen. Das ist meine Meinung. Michael, du fragst nach einer Verkehrssicherungsmaßnahme, du hast auch ein Foto dazu geschickt. Ah, übrigens ein Hinweis an euch. Fällt mir gerade hier an dieser Stelle ein, wenn ihr Fotos schickt, schreibt doch bitte dazu, ob wir die veröffentlichen dürfen. Und zwar in einer speziellen Instagram-Rubrik, das sage ich dann, wenn es soweit ist. Ne, auf meiner oder der Seite der Waldakademie müssen wir mal schauen, wie wir das machen, damit ihr, wenn ihr den Podcast hört, mal schauen könnt, was für ein Foto hatte ich denn vorliegen. Also wenn ihr das mögt, könnt ihr dann parallel zum Podcast mal reinschauen, zum jeweiligen Beitrag. Ach, darum ging es, da ist das dazugehörige Foto. Das kann ich aber auch beschreiben, da steht eine Platane, du sagst, du schätzt sie auf 30-jährig, ja, könnte auch ein bisschen älter sein. Die ist gefällt worden aus Verkehrssicherungsgründen. Und also die Anwohner hatten anscheinend die Fällung beantragt durch die Gemeinde. Ja, die wächst schon relativ nah am Haus. Aber Verkehrssicherungsgründe, klar, ich kann jetzt nicht in den Stamm reingucken. Aber das, was ich auf dem Foto sehe, sieht nach einem gesunden Baum aus. Ne? Ende im Gelände. Mehr kann ich dazu nicht sagen, wie sich das dann in der Wirklichkeit darstellt. Da bin ich natürlich überfragt. Aber nur nach dem Foto würde ich sagen, sieht nach einem sehr gesunden Baum aus. Bianca, du hast gehört, dass ich mal Corona, also Long-Covid, nicht Long-Covid, sondern Covid, wie heißt das offiziell? Ich sage einfach mal Corona hatte und da noch ein paar Tage mich schlapp gefühlt habe. Und das sollte bekannt sein. Ja, das stimmt schon. Ich wusste auch, dass das ein bisschen länger anhalten kann und dass man mindestens 14 Tage lang vorsichtig machen sollte. Ich habe zum Glück ein gutes Körpergefühl und merke, dass wenn ich mich nicht so gut fühle, dann höre ich auf, jetzt beim Fahrrad ordentlich alles zu geben, sondern ich habe ja ein E-Bike, dann schalte ich eben mehr Unterstützung zu. Aber vielen Dank, dass du da nochmal darauf hinweist und dir Gedanken um meine körperliche Gesundheit machst. Das finde ich ganz lieb. Max und Giovanna, ihr habt eine Frage zu einem Areal auf Madagaskar, 6 Hektar. Und da möchtet ihr, glaube ich, relativ viel machen. Also Bäume in Form einer Plantage, Eukalyptus, bitte nicht. Eukalyptus verbraucht viel zu viel Wasser, ist wirklich eine Pest. Ne? Also Eukalyptus niemals, bitte nicht. Den Fehler haben viele Länder gemacht und man wird den auch dann kaum noch los. Der sahnt sich ja, Spanien sieht man das schön überall aus und säuft wirklich das ganze Grundwasser weg. Also normalerweise machen Bäume das nicht. Ihr wisst das, Bäume sind keine Wassersäufer, aber Eukalyptus in tropischen Gebieten, Subtropen oder auch sehr warmen Ländern anzubauen, das sollte man wirklich nicht tun. Und dann soll noch eine kleine Fläche mit Solarpanelen bestückt werden und ein Wasserbecken angelegt werden. Ihr wollt auch eine wilde Fläche haben, also überhaupt nichts gemacht wird. Und das Areal soll 1500 Quadratmeter groß sein. Das ist natürlich wenig. Ne? Also wenn dann ein intakter Waldabschnitt entstehen soll, dann sind 1500 Quadratmeter nicht allzu viel. Und in diesem Projekt sollen auch noch Arbeitsplätze entstehen. Ich glaube, dafür ist die Fläche zu klein. Ne? Also das ist die Fläche zu klein. 6 Hektar, das würde für oder reichen, aber nicht und. Ne? Also man kann das probieren, aber wenn da auch noch Arbeitsplätze daraus entstehen sollen, also bei 6 Hektar Landwirtschaft geht das, ne? Ist keine Frage. Aber wenn man Wald plus natürliche Sukzession plus Plantage plus Regen plus Solar plus Landwirtschaft, das ist die Fläche zu klein. Ne? Also da würde man vielleicht besser so eine Art integrierte Landwirtschaft mit Fruchtbäumen, ne, also so ein Projekt auf der ganzen Fläche machen, dass das insgesamt ein bisschen größer ist und sich insgesamt auch ein bisschen besser abpuffern kann. Das wäre meine Empfehlung. Katja, du hast dich auf der Seite von Eckhard von Hirschhausen umgeschaut, nämlich bei der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und da findest du das Thema Forstwirtschaft und gesunde Wälder ein bisschen zu kurz gekommen. Und wir sollten auch vielleicht mal mit Eckhard von Hirschhausen Kontakt aufnehmen. Ja, den kenne ich sehr gut. Dem habe ich schon eine ganze Menge Sachen gemacht. Und wir haben, der war auch übrigens jetzt auf dem Waldgipfel bei der Waldakademie und äußert sich auch in letzter Zeit sehr häufig zum Thema Wald. Also das macht er. Also das haben wir schon, wir haben übrigens auch schon einen Podcast mit ihm gehabt. Also da rennst du also quasi offene Türen ein und da ist die Rate, in der wir uns sehen, also ja, können wir sagen, mindestens einmal pro Jahr und auch der Austausch ganz gut. Also das wäre Eulen nach Athen tragen. Er ist, glaube ich, über Wald mittlerweile sehr gut informiert. Christoph, du hast einen interessanten Artikel reingereicht. Da geht es um das Seegras, ne, im Meer und das leidet unter Sonnencreme. Also wenn da Zehntausende eingecremte Leute ins Wasser gehen, dann logischerweise geht das Zeug ab. Und das sind ja auch Chemikalien und das Seegras leidet darunter. Finde ich auch interessant. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Wie soll man das machen, wenn man am Meer ist und will keinen Sonnenbrand kriegen? Ne? Dann muss man sich eincremen und keine Ahnung, wie da die Lösung aussehen könnte. Aber das könnte man ja mal versuchen, zusammen mit den herstellenden Firmen, dass, wenn das ein Problem ist, und sowas sollte man wirklich ernst nehmen, Seegras ist ja unheimlich wichtig, ne, als Kinderstube für Fische und so. Und auch, weil es eben sehr viel Sauerstoff produziert, Kohlenstoffkreisläufe und so weiter und so fort, welche Stoffe das sind und ob man die nicht rausnehmen kann aus der Sonnencreme. Liebe Janine, du hast einfach nur mal ein schönes Feedback gemacht. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, das kann auch mal vorkommen. Und hast eine sehr schöne Zeichnung dazu getan, ne, mit der du gerade dran sitzt. Cool, ganz sehr schön zeichnen. Ja, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Das ist ein alter Baum mit ein bisschen Drehwuchs, ganz knorrig. Wunderschön, vielen Dank. Liebe Lina, du hast ein Bild geschickt mit Schildern, die an Bäume geschraubt sind und an irgendwelchen Pfählen sind. Was die bedeuten, weiß ich nicht. Das sieht aus wie ein Wanderschild-Symbol. Also mit so einem, sieht aus wie so eine Jakobsmuschel, aber keine Muschel, sondern so Strahlen. Also ähnlich sieht da auch der Jakobsweg aus. Ne? Irgendein Wanderweg wird das sein. Und dann hast du noch ein schönes Bild geschickt von einer Zitterpappel, die vor deinem Fenster wächst. Es ist aber eine Birke. Da wächst eine schöne Birke vor deinem, eine Hängebirke vor deinem Fenster. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Vielen Dank für das Bild. Christina, du schreibst auch nochmal zu den niedersächsischen Landesforsten, die eine Stiftung gegründet, was du gelesen hast, eine Stiftung gegründet haben sollen und eine Spendenseite mit Aufruf zur Wiederaufforstung machen mit Schülern und so weiter, wie das denn sein kann. Die sind ja dazu verpflichtet, die Flächen wieder aufzuforsten und dafür bezahlt werden und noch zusätzlich eine Stiftung gründen, um Spendengelder dafür zu erhalten. Ja, liebe Christina, das weiß ich auch nicht. Ne? Das Thema hatten wir ja gerade schon mal. Die niedersächsischen Landesforsten machen da merkwürdige Dinge als Behörde. Die sollen sich wirklich mal lieber um das kümmern, was sie dort machen, bevor wieder aufgeforstet werden muss, nämlich die Kahlschläge. Ne? Das sollten sie mal sein lassen, dann können sie sich den ganzen anderen Kram sparen. Sibylle, du hast eine Frage zu dem Hintergrundwissen über die Schlingpflanzen, die anhand von Fotos ihre Blätter anpassen. Da habe ich mir jetzt gerade neulich nochmal die ganzen Unterlagen der Uni Bonn kommen lassen. Das ist eine Doktorarbeit und die Studie ist in Vorbereitung. Die wird gerade an der Uni Florenz vorbereitet. Das kann also noch ein bisschen dauern. Sobald die raus ist, werden wir die natürlich direkt weiterleiten. Also die Doktorarbeit, weiß ich nicht, darf ich glaube ich nicht. Und euch darauf hinweisen mit Link, ne, dass ihr alle da reinschauen könnt. René, du hast eine ganz interessante Frage zum Thema Waldgesetz in Bayern. Und zwar geht es da um die Waldbänke. Die Waldbänke sollen abgebaut werden wegen der Haftung in Bezug auf herunterfallende Äste, umstürzende Bäume. Eine Verkehrssicherungspflicht gibt es ja generell im Wald nicht. Aber wenn man Leute einlädt, setz dich doch hier hin, dann heißt das automatisch auch, weil es sicher ist. Also die Personen, die eine Bank aufstellen, haften dann auch dafür, dass dort beim Sitzen nichts passieren kann. Ja, das geht. Die Bank selber muss natürlich sicher sein, aber auch die Bäume im Umfeld. Und wenn man das macht, heißt das im Umkehrfall, da stirbt ein Baum ab, der neben der Bank steht, dann muss dieser Baum abgesägt werden. Und all die Tiere und Pflanzen, die auf stehende Bäume angewiesen sind, können dort dann nicht mehr leben. Deswegen finde ich es in diesem Fall richtig, lieber die Bank abzubauen, als den Wald zu sichern, was bedeutet, dass Lebensraum verloren geht. Ich weiß, das klingt jetzt übertrieben, ist es vielleicht auch, aber wenn die Haftungsfrage tatsächlich so ist, dann würde ich lieber die Bänke abbauen als die Bäume. Also bin ich eher dafür, wenn das tatsächlich so umgesetzt wird. Julia, du schickst unter anderem einen Link über Wälder. Das kann ich mir jetzt leider nicht alles angucken, den Film. Aber du hast eine Frage in einem zweiten Teil. Also geht es um essbare Wälder, die auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebaut werden. Naja, also von Natur aus sind unsere Wälder überwiegend nicht essbar. Ne? Also Fruchtbäume und so weiter. Das kann man tun, aber dann haben wir halt eine Obstplantage. Ne? Das ist ja auch okay, kann man machen, aber das ist halt kein richtiger Wald. Und der zweite Teil der Doku, ich habe es jetzt halt nicht gesehen, beschreibt alternative Forstwirtschaft, wo nur einzelne Bäume entnommen werden. Dieser Ansatz wird natürlich auch, das fragst du ja, ob das so gemacht wird, in dem Studiengang Sozialökonomisches, also das heißt übrigens Sozialökologisches Waldmanagement, wird das natürlich verfolgt. Ne? Aber einzelne Bäume entnehmen ist immer relativ. Viele einzelne Bäume, kann auch zu viel sein. Es geht eher um wenige einzelne Bäume. Tanja, du hattest mal wieder ein unerfreuliches Erlebnis mit einem Jäger. Und zwar hast du Müll eingesammelt mit deinem Hund beim Spazierengehen und versuchst auch die Jäger dazu zu bringen, ihren Müll zu entfernen. Und heute hat dich ein Jäger an der Haustür besucht und dich beschuldigt, dass du seine Jagd gestört hättest. Du bist durch sein Jagdrevier gelaufen im August um 18 Uhr, zu nah an einer Kirrung, also Lockfütterung zum Abschuss von Wildschweinen. Und du hast ihn gefragt, ob es da ein Betretungsverbot gibt. Und da konnte er dir keine Antwort drauf geben und fühlte sich in die Ecke getrieben und hat gemeint, ob du auch andere Jäger kontrollieren würdest. Das ist natürlich, also das sind Leute, die blasen sich auf. Ne? Das ist eine Belästigung im Zweifelsfall. Und das würde ich mir einfach verbieten. Also du sammelst Müll auf und der sagt, du hast da nichts zu suchen. Es gibt im Wald ein freies Betretungsrecht. Das mögen diese Leute nicht, weil sie denken, sie hätten den Wald gepachtet. Aber sie haben ja nur das Jagdrecht gepachtet. Und wenn du da noch Müll einsammelst, dann ist es doch doppelt gut. Ne? Und wenn er sich davon in die Enge getrieben fühlt, dann soll er halt nach Hause fahren. Ronald, du fragst, ist dieses Jahr ein Mastjahr bei Eichen? Also haben die sich in den vergangenen, vor 2 Jahren verabredet zu blühen und dieses Jahr besonders viele Eicheln zu haben? Ja, das ist also auch bei uns hier überall so ganz, ganz auffällig, dass die allermeisten Eichen, es halten sich ja nicht alle an diese Verabredung, von der man übrigens gar nicht weiß, wie es funktioniert, dass sich die Bäume alle auf einmal verabreden, damit sie eben sehr viel Eicheln produzieren und die Tiere nicht alles auffressen können, damit es halt ein bisschen Nachwuchs gibt. Und ja, wir haben dieses Jahr so ein Mastjahr. Und dir fallen im Wald immer wieder so kleine Fichtenkindergärten auf, wo Fichte sich von selber aussamt. Und ob diese Fichte nicht möglicherweise auch schon epigenetische Veränderungen von ihren Eltern gelernt haben und die Veränderungen so sind, dass sie sich besser auf den Klimawandel anpassen können, ganz sicher sogar. Also das, gerade bei Fichte gibt es ganz gute Forschung dazu, aber irgendwo sind natürlich auch die Grenzen für eine arktische Baumart. Ne? Das ist eine nordische Baumart, der ist es hier immer schon so heiß und so trocken gewesen und irgendwo ist die Anpassungsfähigkeit dann halt auch zu Ende. Ne? Und das ist bei der Fichte wahrscheinlich jetzt erreicht. Sebastian, du hast eine schöne Anregung zu und dem Gespräch zwischen Pierre Ibisch und mir zum Thema Waldethik. Du bist Arzt und ich hatte das an den Hippokratischen Eid erinnert. Also erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen. Super, passt genau. Also so ein Eid müsste eigentlich jede Försterin und Förster ablegen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Der neue Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement, die Studierenden in Richtung, das ist ausdrücklich auch gewünscht, unter anderem in die Funktion einer Waldhüterin und eines Waldhüters bringen kann, wenn die zukünftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das so möchten. Also finde ich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönen Hinweis. Und du hast noch ein anderes Thema ins Spiel gebracht, nämlich Naturrechte, ob ich dazu eine Meinung habe, also ob Wald eigene Rechte braucht. Also, es gibt es ja bereits in Neuseeland oder Ecuador. Ich finde es schwierig, ein ethisch schwieriges Thema. Das könnte man aber mal drüber reden, weil Wald sollte, der Wald ist ja keine Person. Der Wald hat ganz andere Interessen als wir. Aber in irgendeiner Form müssen wir eben mit unseren menschlichen Instrumenten einen Teil der Natur vor uns selber schützen. Und dann muss man Wald im juristischen Sinne vermenschlichen, das finde ich dann auch in Ordnung. Ja, also ich finde es grundsätzlich gut, wenn dadurch ist es nämlich erst einklagbar. Ja, und alles andere bringt ja nichts, wie wir überall sehen, dass man im Zweifelsfall das Thema Wolf lässt, nochmal grüßen, dass man solche Sachen sonst einfach mit einem Federstrich wieder zunichte machen kann, indem man entsprechende Gesetze ändert. Also für mich wäre das cool, ne, wenn Wald subjektive Rechte bekäme und dann stellvertretend durch Anwältinnen oder Anwälte vor Gericht vertreten werden kann. Katharina, du hast ein Grundstück, ein kleines 4000 Quadratmeter, da stehen Kiefern und auch Weimutskiefern drauf. Und aber auch ein paar schöne Eichen, Wildkirschen, ja, ne? Also, und die Frage ist, solltest du die Weimutskiefern, die nicht heimischen Weimutskiefern, die anderen Waldkiefern sind ja auch nicht heimisch, ringeln, weil du möglichst schnell diesen Wald in einen natürlichen Wald überführen willst mit gepflanzten Laubbäumen wie Hainbuche, Elsbeere und so. Ich würde es nicht tun, weil du schreibst nämlich, dass sich die Brombeere auch schon ausbreitet und dann ist schon genug Licht am Boden. Und dann brauchen diese jungen Bäume im Sommer Schatten. Und ja, es geht schneller, wenn man Bäume absägt, dann sieht man schneller eine Veränderung. Aber für die jungen Bäume, die haben dann viel, viel mehr zu kämpfen in trockenen Sommern. Ich würde, wenn am Boden sich schon die Brombeere zeigt, ganz vorsichtig sein, weil dann ist genug Licht am Boden. Und wenn man noch weiter aufmacht, dann ändert sich dein Mini-Lokalklima einfach zu stark. Also ich wäre da geduldig und würde jetzt die Natur selber machen lassen. Elisabeth, du hast eine Frage zum Thema Wolf. Also bei euch ist auch wieder das große Thema anscheinend Wolf. Und jetzt gucke ich mal gerade, was haben wir da? Also ihr wart gemeinsam bei einem Arbeitseinsatz auf einem Dorfplatz. Und ja, also es ist im Wald ein Reh gefunden worden, wahrscheinlich von ihm, mit nicht durchgebissener Kehle, sondern ausgeweidet. Und dass das Reh, dass das gewesen sein müsste, was ihr letztens so langanhaltend habt, Bellen hören, sei dann langsam und qualvoll hingerichtet worden. Das sei immer so bei Wölfen, weil sie eben nicht die Beute mit dem Kehlbiss töten, sondern scharf auf die Innereien seien und so weiter und so fort. Also A, sehr viele Tiere sind brutal beim Töten. Das können Eichhörnchen sein, Eichelhäher, das können Füchse sein, Marder und so weiter und so fort. Auch der Wolf, ja, der tötet nicht immer nur durch einen Kehlbiss, kann, muss aber nicht. Und übrigens, bei euch ist ausdrücklich sogar ein Schäfer, der sich eher für die Wölfe einsetzt. Das ist wirklich cool. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Reh zurück. Das ist ja ein ganz schwieriges Thema, wenn Tiere getötet werden, qualvoll getötet werden. Dieses Bellen, das ist ein Warnsignal an andere Artgenossen bei Rehen, dann sind die Rehe aber nicht angegriffen. Das ist, wenn die sich so ein bisschen erschrecken. Also wenn man denen ganz nahe kommt, springen die weg, dann bellen die gar nicht. Aber wenn da so aus der Ferne was kommt, dann, die sind so ein bisschen beunruhigt, dann kommen die so. Wenn ein Reh getötet wird und nicht sofort, sondern qualvoll, sorry, dass man es mal so beschreiben muss, dann fangen die an zu schreien. Das hört sich wirklich, ich kann es gar nicht nachmachen. Das ist ein richtiges Schreien, nicht dieses sondern ein wirkliches Schreien. Da weißt du sofort, da findet was Qualvolles statt. Das hört man zum Beispiel auch bei angeschossenen Rehen. Also die Jägersprache sagt dann klagen. Ne? Die Tiere klagen. Naja, also klagen hört sich jetzt ein bisschen verniedlichend an. Die schreien um ihr Leben. Das hört sich ganz, ganz anders an. Das machen übrigens alle Tiere. Also Tiere, die schwer verletzt sind, die gequält werden, die schreien alle. Egal, ob das Schafe, Hunde, Katzen, sonst was ist. Das hört sich ganz, ganz anders an als Warnrufe. Also nochmal, Wolf ist nicht brutaler als alle anderen Beutegreifer. Und das kann mal so und mal so sein. Aber das, was ihr da gehört habt, das war ein ganz normaler Warnruf. Daniel, du schreibst von der Baumschutzgruppe Finkenkrug und wolltest einfach nur mal passend zur UN-Konferenz in Brasilien sagen, dass ihr ein schönes kleines Projekt habt, wo ihr mit Kindern auf einem ehemaligen Industriegelände einen Wald pflanzt und den auch zum Angießen, damit der eben wächst. Ne? Ist halt ein sandiges, heißes, steiniges Bodengelände im Industriegebiet und da möchtet ihr wieder einen Wald hinbringen und macht euch da richtig viel Arbeit zusammen mit den Kindern. Das finde ich sehr cool. Danke für dieses mutmachende Projekt. Claudia, du schreibst auch nochmal zum Thema Wolle, zum Thema Kleidung, also Wolle, die ich ja gar nicht trage, und schreibst, da ist häufig eben sehr viel Tierquälerei dahinter, stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen, gerade bei Merino-Schafen, so in Australien, dass dort hinten die Hautfalten am Hinterteil oft ohne Betäubung abgeschnitten werden, damit sich in diesen Falten keine Fliegenmaden einnisten. Also das ist wirklich brutal, die Tiere. Also wer es mag, kann sich ja mal die Bilder im Internet anschauen. Nicht nett. Also wenn, dann sollte man auch, wenn man Wolle kauft, darauf achten, wie ist die hergestellt worden. Das ist teilweise nicht viel besser als in der Massentierhaltung. Markus, du hast einen schönen Beitrag zum Grafenberger Wald in Düsseldorf. Da hast du besonders auf Totholz geachtet. Sehr schön. Und da sind dir mehrere stehende tote Bäume aufgefallen, bei denen man die Kronen abgeschnitten hat. Das, du sagst, ist das überhaupt gut? Ne? Da leben ja auch Tiere drin in diesen Ästen. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut, dass man das gemacht hat, weil wenn man schon Verkehrssicherung im Wald betreiben möchte, Schrägstrich muss, vielleicht weil es eine Straße in der Nähe oder eine Grillhütte oder eine Bank oder wie auch immer, oder halt ein besonders beliebter Joggingweg, da kann man das ja auch mal machen, dann lässt man die dicken Stämme stehen. Die sind ganz besonders wertvoll für die totholzbewohnenden Tiere. Die brauchen nämlich dickes Totholz. Ah ja, ich sehe es hier gerade. Das ist ein gut ausgebauter Freizeitweg. Da hat man diese Stämme stehen lassen. Das ist teuer. Das kostet pro Stamm mehrere hundert Euro, sowas zu machen. Also da hat sich jemand echt was einfallen lassen oder auch Geld springen lassen, indem er oder sie gesagt hat, tote Stämme sind ganz wertvoll. Ich möchte aber, dass hier keiner zu Schaden kommt. Also investiere ich hier richtig Geld, um das zu entschärfen und gleichzeitig die Wohnmöglichkeiten für ganz viele Tiere zu erhalten. Also ist eine coole Sache. Vielen Dank. Darius, du hast etwas geschickt. Jetzt gucke ich mal gerade. Das hieß, da sind mehrere Bilder dabei. Bei mir sind die aber nicht angekommen. Egal. Da geht es um die Munition, die mal in Stämme eindringt. Das wird ja zum Beispiel auch bei Jagd geschossen. Ne? Gerade jetzt im Winterhalbjahr finden überall wieder Treibjachten statt. Die Leute ballern durch die Gegend und dann bleiben die Kugeln natürlich auch in den Bäumen stecken. Oder eben noch aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und da hast du, ich habe jetzt die Bilder leider nicht vorliegen, aber du sagst, da sind Verfärbungen drauf. Das kann natürlich trotzdem sein, ne? Das kommt drauf an, was für eine Baumart ist es. Aber diese großflächigen schwarzen Verfärbungen, die kommen in der Regel nicht durch Kupferkugeln. Aber wie gesagt, ich habe deine Bilder nicht. Vielleicht ist es so. Dazu muss man auch sagen, dass die Materialien gerade gegen Ende des Zweiten Weltkriegs teilweise wirklich wilde Mischungen waren. Ich kenne es nur von Patronenhülsen. Also bei uns fliegen ja auch in der Gegend einige rum. Und da kann man ja hinten drauf gucken, von welchem Jahr die stammen. Die sind zum Schluss, eigentlich sind das ja Messinghülsen gewesen, sind das einfach nur noch Stahlhülsen gewesen mit einer dünnen Messingbeschichtung. Also da hat es, oder eine Panzerfaust zum Beispiel, hat hier mal der Kampfmittelräumdienst weggeräumt aus dem Revier. Das war nur noch mit zusammengefegten Bodendreck aus der Werkstatt gefüllt. Also da haben die Leute, die mussten die Fertigung, die Zahlen erreichen, das Material war gar nicht mehr da, da haben die einfach irgendwas reingefüllt. Also diese Panzerfaust hätte im Leben nicht mehr explodieren können. Also man weiß nicht, was für ein Zeug da tatsächlich nachher in den Bäumen auch jetzt gelandet ist mit der Munition. Aber wie gesagt, ich habe die Bilder jetzt nicht gesehen. Vielleicht rührt es tatsächlich daher. Jürgen, du hast mir ein Plakat geschickt, was euer örtlicher NABU-Verband, Verein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, oder Ortsgruppe, in den Schaukasten gehängt hat. Ich glaube nicht, dass es ein Plakat vom NABU ist. Da geht es also um einheimische Laubbäume und du fandst das komisch, weil da zum Beispiel auch die Roteiche abgebildet ist. Das ist natürlich kein einheimischer Laubbaum. Die kommt nun definitiv aus Nordamerika. Dann haben wir hier zum Beispiel die Rosskastanie abgebildet. Wir haben die Esskastanie abgebildet. Auch alles nicht heimische Baumarten. Also ja, da hat jemand Dinge aufgehängt, die halt nicht korrekt sind. Also ich weiß nicht, woher, das war sicher gut gemeint, aber das war anscheinend eine Person, die von heimischen Baumarten nicht ganz so viel Ahnung hat. Robinie zum Beispiel auch hier drauf aus Nordamerika. Der ist ja invasiv, gerade in trockeneren Gebieten. Da ist der NABU sicher nicht dafür, aber diese Person hat es gut gemeint, halt nicht richtig Bescheid gewusst. Indra, schön von dir zu hören. Du bist auch eine an der Waldakademie ausgebildete Waldführerin. Ja, das freut mich natürlich sehr, sehr von dir zu hören. Und du hast eine Frage, ob ich irgendwann mal nochmal darauf eingehen kann, dass es in den Tropen CO2-Kreisläufe in Wäldern gibt und bei uns in Mitteleuropa das eher CO2-Sackgassen sind. Also dazu gibt es halt Untersuchungen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr im Norden unterwegs seid, dann sind die Böden oft so richtig moorig-torfig, auch die Waldböden. Ne? Also je kühler das wird, desto vielleicht hängt es damit zusammen. Ich bin jetzt kein Biochemiker, aber offensichtlich ist es so, dass dort sehr viel mehr CO2 in Form von Humus und anderen Kohlenstoffspeichern im Boden gespeichert werden kann. Und in den Tropen setzen die Böden das relativ schnell wieder um. Vielleicht oder wahrscheinlich eben auch durch die sehr viel höheren Temperaturen. Also die Humusschicht gar nicht unbedingt besonders dick. Da gibt es auch Ausnahmen, aber deswegen sind tropische Wälder eher Kreisläufe von CO2 und in Europa, weil die Böden noch lange nicht CO2, also Kohlenstoff gesättigt sind, sind das Einbahnstraßen. Ne? Dann ist die Frage, was ich von der Miyawaki-Methode halte. Miyawaki-Methode, habe ich es richtig gesagt? Ja, also Tiny Forests finde ich grundsätzlich gut. Da wird also ganz, ganz eng, werden ganz kleine Wäldchen gepflanzt. Das ganz, ganz eng muss es nicht unbedingt sein. Ne? Also die werden ja teilweise mehrere pro Quadratmeter gepflanzt. So ganz so dicht braucht man es eigentlich nicht machen. Aber dass man Bäume in Gruppen pflanzt, finde ich super. Also wenn man sie so dicht pflanzt, geht das auch. Nur es ist halt unnötig teuer. Ne? Also man bräuchte das nicht ganz so dicht pflanzen. Finde ich aber grundsätzlich gut. Und ob ich Tipps habe, um gute wissenschaftliche Studien zum Thema Wald und Waldökosystem zu finden. Also da kommen ja ständig neue raus. Solche Datenbanken zu pflegen, ist irre aufwendig. Also wir bei der Waldakademie machen das weißt du ja, haben auch in dem Buch Waldwissen, der Pierre Ewisch und ich, über 1300 Quellen aufgeführt, wo man reinschauen kann. Es geht, die Naturwaldakademie macht solche Sachen sehr schön. Also da gibt es eine Reihe von Homepages, wo man mal gucken kann und sich diese Quellen raussuchen kann. Aber es kommen halt laufend welche dazu. Das ist ja das Schöne, aber auch das Frustrierende so ein bisschen an Wissenschaft. Man kriegt das fast nicht in den Griff. Ne? Man kann sagen, Gott sei Dank gibt es so einen starken Erkenntnisgewinn. Und wenn was super Spannendes Neues rauskommt, dann gibt es das natürlich auch hier in diesem Podcast. Philipp, du möchtest Vögel füttern und die wollen einfach nicht. Also du hast durch eine Podcast-Folge dir einen Vogel auszugelegt und du hast Meisenknödel reingetan, ins Vogelhaus gelegt und Edelfutter, das hört sich ja hier an wie Vogelkaviar sozusagen, Edelfutter im Vogelhaus verstreut auf 2 Etagen und noch einen Apfel dran gehängt, wollen sie auch nicht. Warum ist das so? Also, lieber Philipp, Vögel brauchen dafür Zeit. Das war bei uns übrigens auch so. Wir haben irre viele Vögel hier an den Vogelfutterstellen. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier los ist. Also wir wohnen im Wald, das weißt du wahrscheinlich. Und also, da ist wirklich wahnsinnig viel los. Und trotzdem haben die Vögel am Anfang, als wir damit angefangen haben, so gut wie nichts geholt. Die brauchen einfach lange. Ja, also die müssen erstmal wissen, ich kann mal was holen. Dann müssen sie wissen, wie gefahrlos ist das. Sie haben jetzt, wie ich schon sagte, sehr, sehr viele Vögel hier. Und wir haben halt dann auch öfter den Sperber hier. Das ist wie so ein kleiner Habicht. Der krallt sich dann schon mal den einen oder anderen Vogel. Danach ist erstmal für ein paar Tage hier wieder etwas ruhigerer Betrieb. Habe übrigens neulich auch auf der anderen Straßenseite von der Waldakademie, da ist ein Haus, die füttern auch sehr viele Vögel. Die sitzen, also Spatzen auch, die sitzen da immer in der Hecke. Und habe ich, es ist ja wirklich mitten im Dorf. Und auch da jagte ein Sperber. Ich habe da vor der Tür auf eine Gruppe gewartet für eine Waldführung. Und da vor mir, so 10 Meter vor mir, jagte da der Sperber die Spatzen. Also auch dann kommt es immer mal wieder zur Ruhe am Futterhäuschen. Aber am Anfang, die müssen halt gucken, wo flüchte ich im Zweifelsfall hin, wenn so ein Kerl kommt, ne, so ein Sperber. Wie kann ich mich an das Vogelhäuschen ranpirschen, damit ich nicht zu viel durch die Luft fliegen muss. Also deswegen sind die Vogelhäuschen am besten, also diese Futterhäuschen, am besten aufgestellt oder aufgehängt in der Nähe von Sträuchern, dass sie mal so eine Zwischenlandung machen können. So, sagen wir mal,
zwei Meter entfernt, so plus minus von der Futterstelle, sollte eine Landemöglichkeit sein, dass sie das nicht so frei anfliegen müssen, weil der Sperber ist schnell und der ist schneller, sonst wird er die ja gar nicht kriegen. Also es ist eine große Gefahr, so frei durch die Luft zu fliegen. Daran kann es natürlich auch liegen. Also die müssen erstmal das alles auskundschaften und wenn die dann mal zugeschlagen haben, dann wirst du sehen, dann kommen ganz schnell auch ganz, ganz viele andere Vogelarten, die gucken, die beobachten sich ja gegenseitig und denken, ah, so wie der erste, die erste Person, die ins Wasser geht, wo es nicht nur ganz sicher ist, dann kommt vielleicht eine zweite, dritte dazu und wenn ganz viele Leute im Wasser sind, dann fühlen sich auch die Ängstlichen wohl. Christina, du hast noch mal eine Frage zum Weihnachtsbaum, ob es einen nachhaltigen Weihnachtsbaum gibt. Kein Baum, künstlich, klassisch, aus nachhaltigem Anbau, wie ich zu dem Thema stehe. Also, wir haben einen Kunststoffbaum seit 10 Jahren oder so. Und warum? Aus mehreren Gründen. A, haben wir den immer zu spät gekauft und dann hat man halt oft nur noch so eine Krücke, die man kriegt. Ne? So 3 Tage vor Weihnachten ist halt leider alles auch rausgesucht und es ist wirklich, sind nur noch die krummen Dinger da, die echt nicht mehr schön aussehen im Wohnzimmer. Ich habe es auch schon mal aus dem Wald geholt, als ich noch Revierleiter war, weil wir die Fichten ja eh loswerden wollten. Aber im Wald unter anderen Bäumen sind die Nadeln sehr klein und eher gelblich. Das fällt blöderweise dann erst so richtig zu Hause im Wohnzimmer auf. Gar keinen Baum finde ich schade. Da fehlt mir was an der Weihnachtsstimmung. Es gibt auch den Kainachtsbaum, haben wir ja auch schon mal diskutiert, wo man dann Zweige reinsteckt, die man dann aber auch wieder kaufen muss oder irgendwo absägen. Also für mich ist der Weihnachtsbaum gar nicht das große ökologische Thema. Das große ökologische Thema ist Fleisch. Das große ökologische Thema ist Heizen und Bauen und so weiter. Der Weihnachtsbaum am gesamtökologischen Fußabdruck, da liegen wir irgendwo im Bereich von, noch nicht mal von Prozenten unseres Fußabdrucks und irgendwo 0, irgendwas Prozent, wo man sagt, bei so kleinen Dingen würde ich einfach sagen, genießt das so, wie ihr das wollt. Macht euch schon ein paar Gedanken vorher und dann ist aber auch gut. Ne? Sonst wird man wirklich verrückt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ob ein Plastikbaum besser ist als ein echter, weiß ich nicht. Da gibt es Berechnungen, die das so sagen. Für uns ist es, wenn es ein qualitativ hochwertiger ist, wo man es echt nicht so sieht, ist es einfach weniger Stress und trotzdem eine schöne Weihnachtsstimmung. Michaela, du hast noch eine Frage zur Baumsprache über die Signale. Wie die sich verständigen. Also es gibt oberirdisch über chemische Signale und unterirdisch chemisch und auch elektrische Signale, zum Beispiel über Pilze. Chemische Signale gibt es, Forschung dazu aus Europa. Ne, da gibt es ja zum Beispiel diese Forschung aus dem Leipziger Auwald, dass Eichen Vögel zur Hilfe rufen mit chemischen Signalen. Ich glaube, die Überschrift war sogar, Bäume rufen Vögel zur Hilfe, wenn du es mal nachschauen willst. Also da gibt es auch weitere Forschung. Und für elektrische Signale, die zum Beispiel über das Pilznetzwerk weiter verbreitet werden, hast du keine Forschung gefunden. Müsste ich selber auch nochmal recherchieren. Und in welchen Fällen die Signale übertragen werden, müsste ich dann selber nochmal nachschauen. Ne? Also du schwimmst da ein bisschen. Ich im Moment auch, weil ich das nochmal, wir hatten zum Beispiel für das Buch Waldwissen, hatte ich eben schon mal gesagt, über 1300 Quellen zitiert. Nur für das eine Buch. Also für das nächste, was jetzt im Mai nächsten Jahres rauskommt, da habe ich, ich glaube, im Buch abgedruckt, knapp 400 Quellen analysiert, würde ich mal sagen, sicher das Fünffache, also vielleicht 2000. Die habe ich leider auch nicht alle parat, ne? Aber es gibt's. Ne? Petra, du hast ein Foto geschickt mit grünen Blättern, mit braunen Blättern. Braune Blätter, Buchenblätter, die so grüne Inseln haben. Da hatte ich ja mal erzählt, dass da Bakterien teilweise die Blattadern blockieren und der Baum die Reservestoffe nicht zurückziehen kann und die diese grünen Inselchen dann zurückbleiben. Das kann aber auch sein durch Larven, zum Beispiel vom Buchenspringrüssler, die in den Blättern drin fressen. Und das sieht man auf dem Foto auch sehr schön, dass da, wo die grünen Inseln sind, so Fraßgänge von Larven durchlaufen. Die zerstören natürlich auch die Blattadern. Und dann kann der Baum, weil die mechanisch beschädigt sind, diese Blattadern an den Stellen auch nicht das Chlorophyll zerlegen und zurückziehen. Also das kann an diesem Fraß liegen, ne, von Insekten, wie zum Beispiel Buchenspringrüssler. Das kann aber auch sein, dass Pilze und Bakterien am Ende der Saison das blockieren. Ne? Aber in dem Fall ganz klar, das sind Parasiten. Ute, du hast ein schönes Bild aus einem Innenhof in Berlin geschickt und da wächst Gucken, was ist es? Eine Kastanie. Gucken, was ist denn das für eine Kastanie? Ich würde mal sagen, sieht aus wie eine Rosskastanie, ne, wenn ich das richtig sehe. Genau, ist eine Rosskastanie. Und daneben wächst ein Drachenbaum. Ob der Rosskastanie schadet, das weiß ich natürlich nicht. Sind übrigens beides nicht heimische Bäume. Ne? Den einen lieben wir, nämlich die Rosskastanie. Den anderen hassen wir, nämlich den Götterbaum. Weil der sich halt ausbreitet. Der hält halt irre viel aus. Ne? Super robust. Und deswegen an Bahngleisen, in Industriegebieten, an Autobahnen, überall sieht man den. Und keiner mag ihn. Und sagt, kann er auch nichts dafür. Der ist halt sehr erfolgreich. Und eigentlich wächst er ja in Asien. Und die Rosskastanie wächst eigentlich zum Beispiel auf dem Balkan, mazedonische Schluchtwälder, sowas. Ne? Also beides nicht heimisch. Deine Frage ist jetzt, soll man den Götterbaum da wachsen lassen? Kann der Kastanie schaden? Also in diesem Stadium nicht. Der steht da so schön klein unten drunter. Den kann man ja immer noch wegmachen, wenn man den Eindruck hat, dass er der Kastanie schadet. Aber nur mal angenommen, die Rosskastanie geht eines Tages ein, durch die Miniermotte zum Beispiel. Dann wäre es ja schön, da stünde noch ein Götterbaum, weil der macht halt auch Schatten. Ne? Also ich würde den nicht unbedingt fördern. Ja, der ist invasiv, wie gesagt, nicht gerne gesehen. Aber da muss man dazu sagen, das ist ja alles relativ. Ne? Also in natürlichen Wäldern breiten sich diese invasiven Arten in der Regel nicht aus. Also zumindest bei Pflanzenarten nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde es erstmal so lassen, wie es ist und einfach weiter beobachten und mich auch an dem Götterbaum freuen. Marc, du hast nochmal was zu einem Aufforstungsprojekt gesagt, wo an einer Kahlschlagsfläche Geld gesammelt wurde oder ein Schild aufgestellt wurde, was um Spenden für die Wiederaufforstung bittet. Allerdings für ein Unternehmen, das da gar nicht tätig ist, das ist ja doppelt merkwürdig. Also nochmal auch hier. Eine Aufforstung der Kahlschläge ist verpflichtend für die Personen, die diese Kahlschläge gemacht haben. Hätten sie ja nicht machen müssen. Ne? Und selbst wenn der Borkenkäfer drin war, die meisten Bäume hätte man stehen lassen können, liegen lassen können, bewaldet sich in den allermeisten Fällen sehr schön von selber. Und davon abgesehen müssen die Leute das eh machen. Also um Spenden zu sammeln, halte ich für sehr merkwürdig, zumal diese Wiederaufforstung ja in aller Regel sogar stark subventioniert werden. Das heißt, da bekommt man ordentlich sogar noch Geld dafür. Und du hast noch ein anderes Thema. Da gibt es so eine Wärmebildkamera, das die Baumstämme im Sommer zeigt, die sich mit kaltem Wasser kühlen. Und die Frage ist, ob die Wurzeln im Winter durch die Verstoffwechselung von Zucker auch Wärme produzieren und der Boden unterm Baum etwas wärmer ist als die Umgebung. Ja, die Frage ist halt, ich vermute mal, dass du sagst, lieber Peter, film das doch mal mit der Kamera. Könnte ich tatsächlich mal machen. Es bringt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel, weil der Waldboden insgesamt wärmer ist. Der ist ja wie ein Komposthaufen. Also die Blätter, die verrotten. Verrotten heißt, diese ganzen Tiere sind aktiv. Eine der letzten Folgen war ja ein Quadratmeter Waldboden. Und das habe ich ja erst jetzt vor kurzem gemacht. Die Tiere sind aktiv. Selbst jetzt, wenn es schneit oder friert, unter der Laubschicht brummt das Leben nur so. Und nicht nur die Wurzeln erzeugen ein bisschen Wärme, das stimmt schon. Sondern auch die ganzen Tiere beim Verdauen, beim Fressen, beim Bewegen. Und dazu kommt dann aber, dass die Blätter obendrauf wie eine Isolierschicht liegen. Deswegen friert der Boden ja erst recht nicht. Er wird also gewärmt durch diese ganzen Arten, die da aktiv sind, plus durch diese Decke. Und diese Decke verhindert aber, dass der Waldboden obendrauf warm wird. Ne? Der blockt ja schön die Wärme ab nach innen. Und deswegen sieht man um die Bäume in der Regel nicht weniger Schnee als ein paar Meter daneben. Außer natürlich, dass die Krone Schnee zurückhält. Ne? Dadurch ist die Schneedecke ein bisschen dünner vielleicht. Aber dass man das in Bezug auf die Wärme sieht, glaube ich nicht. Kann ich aber gerne mal bei Gelegenheit ausprobieren. Schöne Anregung. Liebe Daniela, du hast einen Hinweis nochmal zu einer der letzten Podcast-Folgen gemacht, wo es um Liebe und Mitgefühl für die Natur als Basis für Natur- und Waldschutz gibt. Da hast du mir noch einen Buchtipp geschickt des Ökopsychologen Michel-Maxime Egger. Den kenne ich nicht, kann ich mir aber bei Gelegenheit gerne mal anschauen, ne? Weil ich grundsätzlich von der Philosophie das eigentlich ganz nett finde, dass wir Naturschutz nicht immer biologisch-technisch herleiten müssen, sondern vielleicht einfach auch über das Thema Empathie. Linda, also erstmal beschreibst du in deiner E-Mail, dass der Podcast dich an die Spaziergänge mit deiner Großmutter erinnert. Das finde ich total süß. Und du den gerne zum Einschlafen hörst. Ja, finde ich auch cool. Und du fändest mal interessant, etwas zu erfahren über illegales Fällen von Bäumen in Deutschland. Es ist natürlich immer die Frage, was ist illegal? Aber muss man überlegen, ob wir dazu tatsächlich mal eine Folge machen können, zu dem, was Leute mir erzählt haben. Ich müsste das dann nämlich so anonymisieren, dass man nicht herausfinden kann, wer das ist. Das ist juristisch halt sehr heikel. Also es gibt es auf jeden Fall, übrigens auch durch Behörden, durch Forstbehörden gibt es illegale Holzeinschläge. Und nicht so knapp, muss man dazu sagen. Also auch auf Privatgrundstücken. Also im Staatswald, da haben wir mal die Rheinland-Pfälzische Staatsforstverwaltung angezeigt, weil unserer Meinung nach das ein illegaler Holzeinschlag in Schutzgebieten war. Da hat die Staatsanwaltschaft ja nicht ermittelt, aber die Rheinland-Pfälzische Landesregierung hat ihre Bewirtschaftungsrichtlinien daraufhin geändert. Aber es gibt es tatsächlich auch im Privatwald, also Staatsforsten verschiedener Bundesländer im Staatswald, im Privatwald Holz einschlagen ohne Erlaubnis der Eigentümerinnen und Eigentümer. Sowas ist illegal. Also es gibt es tatsächlich zum Glück jetzt nicht auf großer Fläche, aber gar nicht so selten. Janice, du hast noch eine Frage zu dem Thema, ob ein Baum irgendwann ausgewachsen ist oder ob er wie ein Mensch innerlich noch an Reife gewinnt oder ob seine Wurzeln weiter wachsen. Weil du in einem Buch, Buchenleben, das ist ja so ein Buch, was ich wie einen Roman geschrieben habe, aus der Sicht eines Baumes, einige Sachen über, zu dem Thema geschrieben habe. Ja, also Bäume sind so gesehen nie ausgewachsen, weil jeder Baum muss Jahresringe anlegen. Also ein Frank, du hast ja hier auch schon öfter, bist ja Baumexperte, mal dein Fachwissen eingeschleust. Es gibt durchaus auch Jahre, wo ein Baum keine Jahresringe anlegt, dann muss er aber sehr, sehr leiden unter Hunger. Aber in der Regel wachsen Bäume zeitlebens, also legen Jahresringe an, auch die Wurzeln übrigens. Also dicker wird ein Baum immer Zeit seines Lebens, selbst wenn er dann innerlich ausfault, also nur in der Höhe wächst er nicht mehr, ne? Weil das kann man sich so ähnlich vorstellen wie das Herz-Kreislauf-System von Menschen. Irgendwann erfordert das einfach zu viel Kraft. Und deswegen setzen ältere Bäume gerne dann auch die Krone zurück. Also irgendwann werden sie nicht mehr höher. Und wenn sie dann noch älter werden, dann sterben manchmal obere Kronenäste auch schon ab, wenn das Herz-Kreislauf-System sozusagen ein bisschen schwächelt und die ganz oberen Kronenäste nicht mehr so gut versorgt werden. Das ist auch bei kranken Bäumen der Fall, aber eben auch bei ganz alten. Aber in der Dicke legen Bäume grundsätzlich immer zu. Lieber Heiko, du hast was zum Thüneninstitut geschrieben. Das Thüneninstitut, das ist zumindest im Bereich Wald meiner Meinung nach sehr forstwirtschaftslastig. Ich kenne zumindest einen Teil der Akteurinnen und Akteure, also was da teilweise veröffentlicht wird, da bin ich oft nicht so ganz mit einverstanden. Und die zentralen Thesen, was sie da jetzt veröffentlicht haben, zusammen mit 12 forstlichen Versuchsanstalten. Und so muss man wissen, forstliche Versuchsanstalten, zumindest in Deutschland, sind in der Regel gekoppelt an die jeweiligen Ministerien, die ja auch in der Regel Holz verkaufen. Ne? Also das ist so ein bisschen, als wenn ExxonMobil Dinge zum Klimawandel veröffentlicht. Da können durchaus vernünftige Sachen dabei sein, aber so ganz unabhängig empfinde ich diese Forschungseinrichtungen nicht, also die forstlichen Versuchsanstalten. Und das Thüneninstitut ist von der Besetzung her auch so, dass ich sagen würde, naja, da ist meines Erachtens nach noch ordentlich Luft nach oben. Und die zentralen Thesen dieser Forschenden, also auch solche Leute können ja forschen, lautet, also jetzt zum Wald, ne, 13 Thesen zum Klimaschutz durch Wälder und Holznutzung. Aktive, nachhaltige Bewirtschaftung und Waldumbau sichern die langfristige Kohlenstoffbindung. Da kann man nur sagen, ja, das ist eine These. Schönen Dank auch. Man kann es genau umgekehrt sagen, dass Naturwälder die langfristige Kohlenstoffbindung sichern. Denn Bewirtschaftung heißt ja, dass Holz gefällt wird, also Bäume gefällt werden, es wird Holz verarbeitet. Und wir wissen, dass verarbeitetes Holz gar nicht so lange im Kreislauf bleibt, wie es sollte, also so lange genutzt wird, sondern relativ schnell im Schnitt nach 33 Jahren wieder in der Müllverbrennung oder sonst wo landet. Also das CO2 wird dann freigesetzt. Das können lebende Bäume deutlich länger. So, These 2, die Holzverwendung speichert Kohlenstoff und ersetzt klimaschädliche Stoffe. Ja, auch Plastik speichert Kohlenstoff. Die Frage ist ja, wie lange? Die habe ich ja gerade schon beantwortet. Finde ich also auch merkwürdig. Ein Aufbau des Waldkohlenstoffspeichers durch Verzicht auf Bewirtschaftung kann temporär in bemessenem Umfang funktionieren, ist jedoch in Zeiten des Klimawandels oft mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Naja, das ganze Leben ist mit Risiken verbunden. Und dass es temporär in bemessenem Umfang funktionieren kann, das ist, finde ich, schon, also ich möchte jetzt keinen Kraftausdruck benutzen, dazu gibt es ja Studien. Und wir schauen uns mal rumänische Urwälder an. Und wir haben zum Beispiel einen Urwald gesehen im Fagarasch-Gebirge, der von der Uni Brașov beforscht wird. Und dort hat man festgestellt, dass dort 400 Kubikmeter Totholz pro Hektar sind und 1200 Kubikmeter lebende Bäume pro Hektar sind. Ein durchschnittsdeutscher Wald hat insgesamt nicht mehr als 340 Kubikmeter. Also weniger als allein an Totholz in diesen Urwäldern vorhanden ist. Und im Boden ist ja ungefähr nochmal dasselbe. Also bis unsere Wälder mal, wenn sie natürlich wachsen dürften, ihr Limit erreichen, vergehen viele, viele Jahrhunderte, wenn man sie in Ruhe lässt. Also dass die temporär in bemessenem Umfang funktionieren, das trifft vielleicht auf Plantagen zu, die anfällig sind, aber auf Naturwälder ganz sicher nicht. Und das hohe Risiko im Bereich des Klimawandels, ja, das betrifft aber auch die Bewirtschaftung von Wäldern. Das ist alles mit hohem Risiko verbunden, deswegen müssen wir aufhören, an dem Klima rumzubasteln. Und es steht hier nochmal eine weitere These. Nur vitale, klimaresiliente Wälder können ihre Funktion und damit auch ihren Beitrag zum Klimaschutz künftig erfüllen. Das ist eine Binsenweisheit, denn kranke, tote Wälder können die Funktion natürlich nicht erfüllen. Die Klimaschutzziele für den Land- und Forstsektor müssen überprüft und auf realistische Werte angepasst werden. Das heißt also, ihr Klimaschutzziel für den Wald ist ja, dass er, ich glaube, irgend sowas 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichert. Jetzt ist ausweislich der Bundeswaldinventur, an dem das Thünen-Institut übrigens beteiligt war, meines Wissens nach, wird Raubbau betrieben am Wald. Also so haben die es nicht ausgedrückt, aber die sagen eben, es wird mehr genutzt als nachwächst. Übrigens auch Frischholz. Und wenn man jetzt sagt, wir passen die Klimaschutzziele auf realistische Werte an, heißt das für mich nichts anderes als, wir passen also nicht den Holzeinschlag an auf realistische Werte, sondern die Klimaschutzziele, also die werden dann aufgeweicht. Also da kann ich ja sagen, wow, das ist nicht gut. Ne? Also es geht, das sieht man ja auch, den Schlussfolgerungen vorausgegangen, schreiben sie eben, ist eine Tagung in Göttingen zu Kohlenstoffbindung in Waldökosystemen und Holzprodukten. Es geht halt um Holznutzung. Schade auch. Also Heiko, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Nanette, du hast die Folge 1 Quadratmeter Waldboden gehört, der du total entgegengefiebert hast und die auch gleich angehört hast. Vielen Dank und Glückwunsch uns zur 200. Folge. Ja, das finden wir auch echt cool. Und du hast für mich, ich bin ja kein Pilzspezialist, das weißt du, hast du offensichtlich auch gut behalten und hast mich auf einen Pilz hingewiesen, den man sehr häufig im Wald findet. Das muss ich mir mal anschauen. Und zwar, wie heißt der Pilz? Wenn wir mal gerade gucken können, der Pilz heißt Buchenfruchtschalenholzkeulchen. Ich wiederhole es nochmal, falls ihr es euch nicht so schnell gemerkt habt. Ich nehme mich auch nicht. Buchenfruchtschalenholzkeulchen. Der sieht aus wie so Fäden mit einer weißen Spitze. Also ziemlich klein, so an der Buchecke. Insgesamt die Fäden, zumindest bei deiner Abbildung, kleiner als das Buchenblatt, was daneben liegt. Aber du sagst, das kommt gar nicht so selten vor. Muss ich mal nachschauen. Du hast ein Foto dazu geschickt. Auch hier nochmal der Hinweis. Also wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich Fotos veröffentliche, auf Social Media zum Beispiel, dann schreibt das bitte dazu. Das dürfen natürlich dann nur Fotos sein, die ihr selbst gemacht habt und wo keine fremden Personen drauf sind. Das wäre aber ganz cool, weil die Community dann zum Beispiel das, ich sag's nochmal, Buchenfruchtschalenholzkeulchen mal direkt sehen könnte. Susanne aus der Lausitz, du schreibst nochmal zum Thema, ob Bäume fragen können. Man bräuchte bei Menschen, kann man es ja sehr einfach sehen, ob man träumt, durch dieses Rapid Eye Movement, also dass die Augen sich unter den Lidern bewegen. Das gibt es bei Bäumen natürlich nicht. Ob bei Bäumen, die Frage stellst du, die Augen als Sinnesorgan auch so eine wichtige Rolle spielen wie bei uns Menschen, auch das weiß man noch nicht. Es ist ja immer noch nicht erforscht, ob die so scharf sehen wie zum Beispiel diese eine Schlingpflanze, an der das eben schon erforscht ist. Man weiß nur, die haben diese Organe, aber was diese genau sehen können, wissen wir ja eben auch nicht. Und ob die träumen und ob die Augen dabei eine Rolle spielen, wissen wir auch nicht. Vor allem ja, weil wenn sie schlafen, jetzt zum Beispiel bei den Laubbäumen ja die Blätter runterfallen und sie, weil da drin sitzen ja diese Augenorgane, nicht sehen können. Ne? Also schwierig, müsste alles mal erforscht werden. Ja, das ist mal wieder eine etwas längere Folge geworden und ich habe mich bemüht, alle eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Und bei der nächsten Folge, jetzt muss ich mir gerade überlegen, doch tatsächlich, es ist so, bei der nächsten Folge geht es dann wieder raus in den Wald. Da machen wir wieder gemeinsam einen winterlichen Waldspaziergang. So in der Vorweihnachtszeit ist doch, und nee, es ist Weihnachtszeit, ist ja gar nicht die Vorweihnachtszeit, es ist die Weihnachtszeit, es ist zwar vor Weihnachten, aber ja, alles klar. Also wir machen auf jeden Fall dann einen gemeinsamen Winterspaziergang und ich freue mich schon sehr auf euch und hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.